konnte mich gar nicht erinnern, dass der Jingle so lang ist. Hallo Paul.
Ja, hallo Conny.
Herzlich willkommen zu Alarmstufe X, die unerklärlichen Fälle. Case 10, Folge 10. Du bist wieder da. Mischa hatte ich letztens in der 9 vertreten, hat er gut gemacht.
Ja, liebe Grüße auch an Mischa, der hat heute keine Zeit, aber das macht nichts, der ist natürlich bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder am Start.
Auf jeden Fall. Du hast ganz schöne Hänger in deiner Alien-Leitung. Auf welchem Planeten ermische ich in dich? Dein Puffer ist...
Mein Puffer ist Minimum. Ich kann da noch mal versuchen, da noch mal so ein Kabel hinzuzulegen.
Wäre vielleicht nicht schlecht, ja.
Nö, das kriegen wir gleich noch gebacken. Und haben wir heute wieder einen Fall?
Ja, wir haben einen Fall. Ich habe einen Fall rausgegraben aus den Tiefen des Saturnrings. Und zwar der Gulf Breeze UFO-Vorfall. Und Untertitel der Überschrift lautet tatsächlich: Ein kontroverses Kapitel der UFO-Geschichte. Ist dir das schon mal untergekommen, dieses Thema?
Tatsächlich nicht.
Ja, dann wird es Zeit, dass Mutti dir das vorliest.
Ja, ich habe mal schon ein bisschen reingeschnackert. Es spielt sich in Florida ab. Dazu habe ich dann, wie ich dir schon gesagt habe, auch nochmal ein paar krasse aktuelle News, was Florida und UFOs angeht. Und was sehr, sehr spannend ist, dass dieses Thema wohl, also dass es sehr, sehr zwiegespalten ist, was das Thema angeht, ob das jetzt einfach alles nur inszeniert ist oder ob das tatsächlich alles so passiert ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das ist bei allen Storys so die Frage, ist es inszeniert, wollte jemand ein bisschen Presseaufmerksamkeit, weißt du, also das ist ja jetzt nichts Neues.
Da war es wohl irgendwie besonders extrem, so wie ich das verstanden habe.
Hören wir uns das Ganze mal an. Ich habe das Ganze von der künstlichen KI zusammenfassen lassen, diesen riesigen langen Artikel. Und gucken wir mal, was die KI draus gemacht hat. Wir haben eine Einleitung, weil ich habe mir einen Aufsatz schreiben lassen.
Das war ich auch gerade in der Grundschule. Ja. Anleitung, Hauptteil, Schluss.
Genau, so hat es auch die künstliche KI gemacht. Eine Schlussfolgerung, es hat mir eine schöne Einleitung geschrieben, hat aber wirklich diese Webseite, wo das drauf stand. Ne? Das ist ein elendig langer Artikel und die KI hat das runtergekürzt auf eine DIN A4-Seite. Wahnsinn, was heute geht. Jetzt bist du ganz weg.
Hello?
Ja, da ist er wieder.
Ja, zurück aus dem Saturngürtel. Ich habe jetzt mal noch ein LAN-Kabel, ja, das gute alte LAN-Kabel dazu gestellt.
Man darf niemals mit der neuen Technologie mit WLAN arbeiten, das geht nicht. LAN ist immer das Bessere. Das Beste, ja, auch viel klarer in der Leitung. Also, die KI hat uns also für alle Leute, die jetzt denken, hey, was denn jetzt passiert? Die Leitung ist zusammengebrochen, wir haben diese Sendung eben mal geschnitten. Sonst schneiden wir eigentlich nie, aber jetzt haben wir mal geschnitten. Also, der Gulf Breeze Vorfall, ein kontroverses Kapitel der UFO-Geschichte. Ich lese dir mal die Einleitung vor, ja. Mischt euch immer schön, spitz mal schön die Öhrlein. Der Gulf Breeze UFO-Vorfall, der sich in den 80er Jahren in Gulf Breeze, Florida ereignete, hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die Serie von UFO-Sichtungen und Ereignissen, die von Ed Walters und anderen Anwohnern gemeldet wurden, faszinierte die Öffentlichkeit und löste eine intensive Diskussion in der UFO-Forschungsgemeinschaft aus. Und wir schauen jetzt mal in dieser Folge auf diesen Vorfall und seine Auswirkungen und auf die Debatte, die damit verbunden ist. Also Ed Walters hat im November 87 UFO-Sichtungen in der Nähe seines Hauses gehabt. Er hat davon angefangen, sie zu sehen, er hat es berichtet und er hat auch das alles dokumentiert. Er hat zahlreiche Fotos von den sogenannten fliegenden Untertassen und anderen unidentifizierten Luftobjekten gemacht. Und die Sichtungen von ihm wurden anderen Anwohnern von Gulf Breeze gezeigt und die haben es auch erkannt und wieder gesehen und haben gesagt, jo, das haben wir auch gesehen.
Das war doch, glaube ich, auch so richtig Florida in der Nähe von dem Strand, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe. So ein bisschen Beach, Gulf Breeze oder wie das da ja auch heißt.
Ja, das ist ja so am Golf dann, ne? Ja.
Also bei dem sonnigsten Strandsurfer muss man sich das quasi vorstellen. Okay, ja.
So, pass auf, und die haben halt auch diese Lichter am Himmel gesehen und die Berichte gewannen schnell an Medienaufmerksamkeit und zogen die Neugier der UFO-Forschungsgemeinschaft auf sich. Und die Kontroverse gab es dann halt um Fotos und die Glaubwürdigkeit, weil trotz anfänglicher Begeisterung gab es dann viele Skeptiker, die die Authentizität von Walters präsentierten Fotos anzweifelten. Die behaupteten nämlich, dass die Bilder gefälscht seien und dass die Geschichte erfunden wurde, um nur Ruhm und Aufmerksamkeit zu erlangen. Da haben wir es wieder, das alte Muster. Und die Frage von Glaubwürdigkeit von Walters wurde sogar zu einem zentralen Thema in dieser ganzen Geschichte. Aber die Frage ist ja, er war ja nicht allein, es haben ja noch andere Leute gesehen. Also von daher gesehen, wenn es mehrere Augenzeugen gibt, dann kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass, oder was meinst du?
Ja, also der klassische Fall, es ist natürlich die Frage, warum kommen da Leute und sagen, das sieht doch auf dem Foto aus, als wäre da ein Lensflare oder all die Dinge, die
müsste man Mischa fragen.
Jetzt bräuchten wir Mischa. Jetzt, wo fehlt er richtig? Ich habe tatsächlich auch ein Foto gesehen gehabt davon, dass da wohl die so eine Art, in Deutschland würde man sagen, Bundesstraße, die das so, ich sag mal, so eine zweispurige Bundesstraße zwischen zwei Örtchen, so 10 Meter hoch diese Straße entlang geeiert ist. Und davon gibt es wohl ein Foto und man weiß auch ziemlich genau, wo das war. Also es gab dann Leute, die sind auch in dieselbe Stelle wieder zurück. Und man hat diese Stelle tatsächlich auch an dieser Bundesstraße nicht mit einem Schatzkarten-X markiert, nein, aber man findet da auf diesem geteerten Weg in der Nähe von der Mittellinie tatsächlich ein reingemaltes Kopfdesign von einem Grey, wo man genau sieht, aha, hier war's. Ja, also ich meine, es wurde natürlich nachhinein reingemacht als Erinnerung für die Schaulustigen und Fans. Und dieses Foto, das ist halt schon krass. Also wenn man es auf den ersten Blick sieht, es ist halt so eine Art blinkende Untertasse da zu sehen.
Ja.
Und das sieht
krasses Foto. Nur,
was soll dieser Witz, ne?
Also wir müssen mal kurz nochmal schauen. Also wir reden vom Winter 87, das ist Gulf Breeze, das sind so 6000 Leute wohnen da. Und da ist halt sonst nichts los und da war natürlich dann die Hölle los. Und am 11.87 hat er so Spätschicht gehabt und hat er so dieses erste Licht gesehen und das kam dann auch noch aus seinem Garten und als er zum Fenster ging, hat er so das leuchtende Objekt gesehen, was so 30 Fuß über dem Vorgarten schwebte und er rannte raus, um auf klare Sicht zu hoffen und hat die auch bekommen und hat ein Objekt gesehen in Form einer Spitze. Jetzt ist die Frage, Spitze sind wir da beim Dreieck oder
Ich kann jetzt mal schnell in meinem Alien-Handbuch nachgucken, welche Spezies werden dreieckige UFOs zugeordnet? Das muss ich aber erst wieder aus meinem Regal holen, deshalb erzähl es mal
weiter. Ah ja, okay, du bist nicht vorbereitet. Was ist schön, das ist toll, wenn der Lehrer noch in die Alien-Bibliothek muss. Nee, aber hat dann noch eine Reihe von dunkler Quadrate und so gesehen, die waren miteinander verbunden und das war so alles so knapp über der Straße und dann gab es einen leuchtenden Ring am Boden und er rannte halt raus und rein und raus und rein und hat geguckt und hat gemacht und hat sogar eine Polaroid-Kamera mitgenommen und hat halt mehrere Fotos gemacht und Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen belegt und dann rannte er wieder auf die Straße und dann hat er noch mehr Fotos gemacht und der kam gar nicht mehr drauf klar und er hatte auch ein bisschen Schiss, ne? Und dann wurde er von so einem bläulichen, hellen Strahl getroffen, sagt er. Und dann hat er eine Stimme im Kopf gehabt, Paul. Und die sagte, keine Sorge, wir werden dir nicht schaden. Und Bilder begannen ihm so in den Sinn zu kommen. Und er erklärte, dass die Bilder, die ihm offenbart wurden, als ob sie die Seiten eines Buches umblättern würden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also so eine Gedankenwäsche. Und das nächste, woran sich Walters erinnerte, war das Aufwachen. Das glühende UFO war nirgends mehr zu sehen. Und wenige Tage vorher, am 17. November, brachte Walters seine Fotos und Geschichten halt zur lokalen Zeitung. Und die haben dann daraus natürlich eine große Geschichte gemacht. Hätte ich natürlich auch gemacht. Also wenn ich Zeitungsredakteur wäre in einem Landkreis, wo sonst nichts los ist. Also das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte.
Was ich dazu noch sagen möchte, ist, ich bin ja, bei mir sind ja die Antennen auch immer gleich so ein bisschen oben. Wenn da ein UFO ist, ist es ein Objekt, das tatsächlich von Nicht-Erdlingen sozusagen herkommt und bedient wird? Oder ist es ein Objekt? Und diejenigen, die ja unsere Podcasts ja schon ein bisschen verfolgt haben, wissen ja, dass man auch davon ausgehen könnte, dass über all die Zeit nach Roswell und in dieser Area 51 vielleicht diese UFO-Technologie mittlerweile nachgebaut wurde von, sagen wir mal, einer sehr geheimen Militärabteilung. Mhm. Und die so fortschrittlich sind, dass man die in Anführungszeichen verwechseln könnte mit einem außerirdischen UFO. Und aber das, was du jetzt beschrieben hast, klingt für mich sehr nach nicht-erdlichem Militär-UFO, sondern tatsächlich nach einem außerirdischen UFO aus folgenden zwei Gründen. Also zum einen natürlich dieses mit den Lichtern und dass da noch verschiedene an verschiedenen Orten waren und so weiter und so fort. Und dass das, es klang für mich sehr nach, okay, da ist sehr, sehr fortschrittliche Technologie dahinter und da ist nicht ein UFO, das irgendwie noch mit Schrauben zusammengesetzt worden ist, sondern das ist schon irgendwie so mit energetischen und anderen krass fortschrittlichen Technologien anscheinend irgendwie unterwegs. Und das Zweite natürlich, was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass halt die Kommunikation zwischen dem, der das gesehen hat, und denen, die da wohl vielleicht mit involviert waren, also den Außerirdischen, halt zum einen positiv war, so von wegen, du musst keine Angst haben. Und dass ihm da so Bilder reingesetzt werden ins Gehirn, das klingt auf den ersten Hörer natürlich erstmal, geht gar nicht und ist total abgefahren. Aber nach den verschiedenen Sachen, die wir auch in den vorigen Folgen besprochen haben, so mit allen möglichen Remote-Geschichten, von Remote Viewing bis was es da alles gibt, ist es tatsächlich wohl möglich, sich da in gewisser Weise, bei den verschiedenen Menschen einzulocken und so zu kommunizieren, was ja eigentlich nichts anderes ist wie nicht miteinander sprechen, sondern telepathische Kommunikation über Gedankenwörter oder über Bilder.
Ja, pass mal auf, Ed setzt noch einen drauf. Und zwar am 2. Dezember hat er dann Besuch bekommen. Er wurde gegen 3:30 morgens durch das Bellen seines Hundes geweckt und er ging dann halt zur Terrassentür, ne, und öffnete die Jalousien. Hätte ich ja schon mal gar nicht gemacht. Also das. Und mutig. Ja, er erblickte eine etwa 1,80 Meter große Kreatur mit großen schwarzen Augen.
Geht ja noch, 1,80, ganz ehrlich.
Ja, so groß wie ich. Aber trotzdem. Ed hatte Angst, hätte ich auch, und fiel vor Schreck fast zu Boden. Und er behauptet, dass das außerirdische Wesen ihn nur einen Moment lang anstarrt und dann begann wegzugehen. Und er sagte auch, dass er es irgendwie verfolgte. Und als die Füße den Schutz der Veranda verließen, wurde er von einem blauen Strahl getroffen und blieb unbeweglich, während das Wesen in das freie Feld hinter seinem Haus floh. Sobald er sich wieder bewegen konnte, so sagte er, holte er seine Kamera und machte ein Foto von dem UFO und auch dem blauen Strahl. Und er glaube, dass das Wesen das aufnahm, dass ich es gesehen hatte. Und in den Morgenstunden am 5. Dezember schwebte ein weiteres UFO über den Bäumen in der Nähe von der Highschool, nicht weit weg von Eds Haus, und das UFO senkte sich und schwebte knapp über dem Boden oder landete, das ist man nicht so ganz sicher. Er fotografierte das Objekt und den Landeplatz. Dieser besondere Vorfall sollte Ed später eine wertvolle Hilfe sein, denn das ist eine krasse Geschichte. Und er erinnert sich so, das UFO bewegte sich auf sich zu und er hörte eine Stimme, widersetze dich nicht.
Okay.
Aber widersetze dich nicht, was kann das heißen? Wir nehmen dich jetzt mit.
Es gibt eigentlich hin und wieder tatsächlich so ein paar, ja, ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich hätte jetzt mehrere Ansätze. Ich fange jetzt einfach mal an, 2, 3 zu streuen.
Also, das geht ja noch weiter.
Ganz kurz nur, ja, natürlich gab es auch in Anführungszeichen Entführungen von Menschen. Zum Teil von Außerirdischen, zum Teil natürlich aber auch von, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eventuell unserer militärischen Erdlingseinheit, die und die, das, die, die Hintergründe dafür, warum das vielleicht passiert, sind ganz unterschiedlich. Manche kommen eventuell, wenn entführt, weil sie gebraucht werden. Ja, es ist ja Missing 411 als Stichwort. Da gehen wir jetzt aber nicht mehr detailliert darauf ein. Das gibt ihr einfach ein, dann wisst ihr, was ich meine.
Das ist ein Fall für Aktenzeichen Paranormal.
Zum Beispiel. Und es kann natürlich auch sein, man muss sich das so vorstellen, ich meine, die sind ja dann eigentlich auch einfach nur interessiert. Nehmen wir es mal einfach so an. So wie wir auch mal, wenn wir in einem Zoo sind, interessiert sind und dann nehmen wir halt mal die Ente hoch und gucken die uns halt mal an. Aber nicht, weil wir was Böses wollen, sondern weil wir mal gucken wollen, wie viele Federn sie jetzt halt letztendlich hat und dann setzen wir sie wieder zurück. Ja. Und widersetzt sich nicht. Also, ja, das könnte ein Grund sein. Ein anderer Grund könnte auch sein, der viel harmloser ist für den ersten Moment, dass halt einfach wirklich eine gewisse Information an diesen Personen aus irgendwelchen Gründen herangetragen werden sollen. Vielleicht Erinnerungen oder Informationen über diese Alien-Spezies, die dann, weil die wissen, okay, dieser Mensch wird mal im späteren Leben Pressesprecher vom Weißen Haus, deshalb muss der das jetzt einfach wissen. Also so, solche Geschichten soll es angeblich halt auch geben. Ja, genau, ja, ja. Es gibt natürlich schon die ein oder anderen wichtigeren Persönlichkeiten auf unserem Planeten, wie Präsidenten, Politiker und Nobelpreisträger. Und es ist ja schon so, dass auch viele, beispielsweise ehemalige wichtige Personen wie ehemalige Präsidenten, schon immer auch gesagt haben, naja, ich, oder in den Tagebüchern du lesen kannst, da war in irgendeiner Form eine Sichtung oder ein Kontakt, ne?
Aber war gut, es nicht Nixon? Wer war es denn? Nixon, Eisenhower?
Alle.
Der irgendwie dann auch verschwunden war und angeblich war er beim Arzt, aber er war 2 Tage auf dem Militärstützpunkt und hat da irgendein Treffen gehabt.
Eisenhower. Und der hatte die tatsächlich, der hat Shaking Hands mehr oder weniger gemacht und nicht nur mit einer Spezies. Ah, und das würde jetzt hier aber tatsächlich.
Aber da müssen wir mal eine Folge zu machen.
Hat es noch nicht gemacht? Über den Eisenhower, wie er. Nee.
Da keine Folge.
Nein, das war kurz nachdem angeblich die UFOs übers Weiße Haus geflogen sind. Das war 56.
Ja, ich wollte gerade die UFO-Wette in den 50ern, ja.
Genau. Und da können wir gerne auch mal tiefer einsteigen.
Das müssen wir machen. Aber wie sagt Paul so gerne, das machen wir in der nächsten Folge. Pass auf, er hat sich dann an MUFON gewandt und die haben dann Eds Bericht gelesen. Was ist mit Oh? Was?
Ja, nee, machen wir weiter.
Und die leiteten eine Untersuchung ein. Und nach erster Prüfung von Eds Beweisen war MUFON überzeugt, dass er die Wahrheit sagte und seine Fotos echt waren. Jetzt ist dein Ohr aber weg, hä?
Ja, machen wir weiter.
Walter Andrews, der staatliche Direktor von MUFON, untersuchte den Fall 3 Jahre lang. Seine Schlussfolgerungen lauteten: Die überwältigenden Beweise sind da. Gulf Breeze ist in der Tat einer der unglaublichsten Fälle der modernen UFO-Geschichte. Aber nicht jeder stimmt damit MUFON überein. Das Center for UFO Studies, SUFOS, wie ich noch nie vorher gehört, glaubte nicht an die Geschichte von Walters und andere Mitglieder von anderen UFO-Gemeinschaften hielten die Fotos für eine Inszenierung. Ja, ich finde das eine Foto mit dem Alien vor der Tür auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber die anderen finde ich schon gut.
Ja. Ja, also das Problem, inwieweit ist es denn dann eigentlich dazu gekommen, dass das alles so vollkommen in diese, das ist nur Bullshit und das ist Quatsch und so weiter und so fort.
Naja, das kann ich dir erklären. Und zwar ging es dann so weit, dass man $200.000 für ihn, also ihn angeboten hat, wenn er, also für ein Buch, was er schreiben sollte. Und man hat dann die Fotos analysiert und so und da gab es dann einen Bericht, der halt in den 90ern rauskam und die haben halt, ja, das ist ein Sachbuch, das ist jetzt irgendwie kein Beweisbuch. Und außerdem soll er ebenfalls, ABC hat ihm wohl $400.000 für die Rechte an einer Miniserie angeboten, aber die wurde nie produziert.
Okay.
Also du kannst schon Flocken damit machen.
Und das wurde ihm dann richtig krass vorgeworfen.
Ja, so das Ding, das ist so die Geschichte, ne? Also daraus. Was mich nur wundert, ist, dass die ganzen Nachbarn gesagt haben, jo, das haben wir auch gesehen.
Ja, das wird dann halt auch, ja, das ist halt ein stichhaltiges Argument, ne? Ich sage immer so, jetzt stellt euch mal zu Hause vor, ja, ihr sitzt tatsächlich einfach mal ganz entspannt in eurem Garten und ihr seht tatsächlich mal sowas. Also jetzt mal so wirklich, morgen, ja, bei Sonnenschein, im Garten, im Liegestuhl oder beim Müll rausbringen, was man halt einfach so macht, wenn man mal draußen ist. Und dann siehst du das. So, jetzt gehst du dir, dann denkst du dir erst nochmal, du schüttelst deinen Kopf, das wirst du als allererstes machen. Das zweite, was du machst, du wirst nochmal hingucken, ob du jetzt wirklich das gesehen hast.
Ja.
Und das dritte ist, du wirst wieder ins Haus gehen und dann wirst du überlegen, was machst du jetzt? Du wirst, ich sag mal, das ist dann auch Typsache, bist du ein emotional aufgewecktes...
Ich würde dich anrufen.
Aber weißt du, wieso du mich anrufen würdest? Weil du weißt, ich würde dich nicht für vollkommen bescheuert halten.
Ja, Micha würde ich weniger anrufen, der würde mir gleich erklären, jo, du hast vielleicht eine Kontaktlinse drin. Nee, Micha, hab ich nicht. Ja, dann war es vielleicht die Sonnenspiegelung mit der Luft, da gibt's verschiedene Luftschichten und dann war da im Flugzeug Einflugschneise Frankfurt und... Ja.
Das wäre nicht nur der Mischa, das wären halt einfach viele andere Leute. Und das ist eigentlich das Verrückte, weil dein dritter Gedanke ist halt tatsächlich, wem erzählst du das überhaupt? Wem erzählst du es? Wem kannst du das erzählen, ohne dass dir jemand gegenübersteht und sagt, sag mal, wie viel Schnaps hast du jetzt eigentlich beim Müll raustragen vorher noch reingezogen? Ja?
Vielleicht würde ich eine Solo-Folge Alarmstufe machen, dann wird das gerade erzählen.
Ja, aber danach auch wird dir... Das einfach nicht jeder glaubt.
Aber du weißt doch.
Also, das ist schon mal fest. Das wird ja definitiv nicht jeder glauben.
Nee, aber du weißt doch, glaub, was du willst, aber fühl dich gut unterhalten. Quatsch, ich wüsste es auch nicht. Ich würde dich wahrscheinlich wirklich anrufen und würde sagen, ey, ich glaube, ich habe gerade das und das und das erlebt, ja.
Und das ist halt das Dilemma, ne? Und genau, wenn man das mal wirklich sich durchdenkt und durchlebt, dann hast du einfach dieses Problem und du wirst feststellen, dass du vielleicht. Vielleicht einen von 50 Leuten hast, der, von dem du glaubst, er könnte das halbwegs ernst nehmen, was du ihm gerade erzählt hast. Mhm. Und dann passiert übrigens noch eine zweite Sache, die man unterschätzt. Du wirst nach einigen Tagen selbst in Frage stellen, ob das jetzt wirklich passiert ist, was du da definitiv erlebt hast. Also weißt du, wie ich meine? Du wirst dann doch irgendwie so an dir selbst zweifeln, weil du dann irgendwie so denkst, sag mal, bin ich jetzt der einzigste Depp auf diesem Planeten, der sowas gesehen hat? Dann muss ich vielleicht doch irgendwie was übersehen haben oder das war eine Halluzination. Das ist das Nächste, was passieren wird. Und dann wird es doch eigentlich klar sein, dass du am Ende so dastehst, wie dieser Fall, den du beschrieben hast. Es werden ganz viele einfach nicht glauben und manche wollen damit Kohle machen. Und die anderen, die das alle gesehen haben, die Nachbarn, von denen du nämlich gerade gesprochen hast, darauf will ich hinaus, die werden sicherlich nicht zur Presse gehen und nicht auch noch sich also in den glaubhaften Ruin oder in die Blamage begeben, wenn sie sehen, was mit dieser einen Person letztendlich am Ende des Tages passiert ist.
Das ist richtig.
Und dann ist das Endergebnis genau das, was da passiert ist. Also das heißt, das ganze Szenario macht tatsächlich eigentlich so Sinn, wie es dann letztendlich passiert. Auch in dem Falle, dass es wirklich so passiert ist.
Ja, pass mal auf. Der Ed Walters, der hat dann am 18. und 23. Februar 88 zwei Lügendetektortests gemacht und die hat er auch bestanden. Dann gab es noch einen psychologischen Test und die haben ergeben, dass der keine Persönlichkeitsprobleme hatte. Und er war mit seinen UFO-Berichten, jetzt kommt's nämlich, nicht allein, denn auch andere begangen, über Gulf Breeze fliegende unidentifizierte Objekte zu melden. Und innerhalb weniger Wochen meldeten sich mehr als 30 Einwohner der Gemeinde mit Sichtungsberichten, von denen einige mit Fotos versehen waren.
Übrigens auch ziemlich geil, wer doch mal so, wie jetzt auch der Conny und ich ist ja eigentlich mal in Amerika in diesem Alien Inn waren, in der Nähe von dem Area 51 und in diese Kneipe reingeht, weil du sagtest Fotos, dann geh doch mal in diese Kneipe da hinten an diese hintere Wand, die ist voll mit Fotos. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich baff über die Qualität und die, ja, einfach über diese Abbildungen von UFOs, weil du konntest, da war nicht so viel schwammig, da war nicht so viel Lensflare, da war auch viel Tageslichtfotos. Das war auch keine digitalen Fotos, sondern das waren halt damals also wirklich bedruckte Fotos halt aus dem Film und so, oder entwickelte Fotos, sagt man. Und die sind auch gar nicht so klein auf den Fotos. Mm-mm. Also das fand ich dann schon ziemlich spannend. Also wie viel die dann anscheinend oder in welcher Summe das doch in irgendeiner Form bei irgendwelchen Menschen zu Hause im Fotoalbum klebt.
Hast du meinen 20-Dollar-Schein gefunden?
Ja, nicht so richtig, ne? Wenn du mal zählst, wie viele Scheine da an der Decke hängen mit Unterschriften von den verschiedensten Menschen, dann ist tatsächlich
ein bisschen schwierig. Da hängt eine Alarmstufe 20er. Ganz links am Tresen
oben. Okay. Ich war eher an der Bar.
Ja, da rede ich ja von der Bar. Links oben, links.
Wenn ja, mittig an der Bar. Mittig an der
Ja, da haben wir auch gesessen und dann am Morgen früh hatte ich tatsächlich einen 20er, der wohl nicht so ganz, den mochten die nicht, wollen wir mal so sagen. Der ist mir irgendwo untergejubelt worden und den habe ich dann beschriftet, der hängt an der Decke. Auf Deutsch und Englisch steht da drauf, viele Grüße vom Alarmstufe-Podcast aus Deutschland, mit dem Datum und meiner Unterschrift. Und vom Stenger hängt da irgendwie auch ein Autogramm.
Ja, ich hab einen Dollar noch irgendwo in die Mitte dazugeklebt mit einem schönen Alien sitzend auf der 1-Dollar-Pyramide.
Sehr gut. Die stellvertretende, pass auf, anders, ich muss wieder zurück zu dem Fall hier kommen. Auch die Medien setzten dann ihren Ruf aufs Spiel und der Druck war groß, sich für die eine oder andere Seite nämlich zu entscheiden. Das wendet sich hier nämlich nochmal. Und die Meldungen häuften sich, dass das geografische Gebiet der Gesichtungen weitete sich dann aus und die Fronten wurden so ein bisschen abgesteckt. Und die stellvertretende Chefredakteurin vom News Journal, die veröffentlichte eine Erklärung in der Presse und die wurde dann selbst zu einer umstrittenen Figur. Aber sie hat Folgendes gesagt: Die Berichte über das, was die Leute am Himmel gesehen haben wollen, so fasst es die KI zusammen, lassen einige von uns spotten, andere jubeln und wieder andere spähen, in der Hoffnung, einen Blick auf unidentifizierte Flugobjekte zu erhaschen. Aber für diejenigen, die Objekte gesehen haben, ist die Frage nicht, ob sie an UFOs glauben oder ob die Sichtungen real sind. Sie haben UFOs gesehen. Die Frage ist, was haben sie gesehen? Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja, um ja wieder bei dem Thema, wenn, ne? Manche glauben's und manche wissen's. I want to believe oder I know it. Also.
Aber es ist ein spannender Fall. Und es ist bis heute nicht aufgeklärt.
Ja, pass auf. Das Spannende, nachdem du mir vor 2 Stunden gesagt hast, dass wir diesen Fall durchgehen, war für mich eigentlich, dass das die Unterüberschrift Florida noch mit dabei ist. Aha. Und ich bin ja auch immer so in Netzwerken unterwegs, auf der Suche nach dem, was nicht 1900 und wo waren wir jetzt? 87?
Richtig,
ja, 87. Ja, 87. Sondern was halt 2023 in Florida gerade so abgeht. Und es gibt einen sehr authentizitäre Quelle, die namhaft Michael Seller oder Dr. Michael Seller heißt, kann man auch im Internet recherchieren und der Typ ist eine Art Wissenschaftler, also der macht regelmäßig Doktorarbeiten, hat das wissenschaftliche Arbeiten in Hawaii studiert gehabt und hat sich seit einigen Jahren diesem Thema mehr zugewandt. Und das Gute ist an diesem Kerl ist, dass er halt nicht einfach irgendwie, ja, ich hab da das gesehen und schreibe jetzt mal ein Buch drüber, sondern wenn der Kerl ein Buch schreibt und hat schon viele geschrieben, dann verweist er tatsächlich immer auf Quellen und macht es halt, wie man halt eine wissenschaftliche Arbeit macht, sehr ordentlich und transparent und wissenschaftlich. Mhm. Und der Kerl ist tatsächlich regelmäßig mit jemandem aus dem Militär in Kontakt. Und dieser, der in Kontakt ist, heißt JP mit Spitznamen, also JP. Und führt Interviews, die man übrigens auch auf seinem YouTube-Channel nachvollziehen kann. Wer da interessiert ist, kann da mal reinseppen. Und dieser Militärtyp, der arbeitet tatsächlich in einem sehr, sehr tiefgründigen Programm in Florida, wurde er neulich hingebracht und wurde da auch etwas unter die Erde gebracht. und arbeitet da in einem, in Anführungszeichen, noch geheimen Projekt, hat aber die Freigabe bekommen, gewisse Details von seinem Projekt, bei dem er arbeitet, öffentlich preiszugeben und das auch in erster Linie mit dem Dr. Sella zu machen, so wie er es selbst beschreibt, der halt eine sehr seriöse Quelle ist und das Abgefahrene ist, dass er beschreibt, wie er eine, in Anführungszeichen, unterirdische Gesellschaft, Spezies und so weiter und so fort, wie die da gerade kennenlernen und wie die da auch gerade irgendwie sind. Das wird natürlich jetzt sehr brutal, was ich da erzähle. Also man weiß schon, dass natürlich die geografischen Gegebenheiten in Amerika schon so sein könnten, dass die ein oder anderen Höhlenstrukturen und Baustrukturen unter der Erde sich entwickeln können. Ah, das ist ein sehr bergiges Gebiet, da gibt es plattentektonische Verschiebungen und hier und da und tralala. Und da können schon diverse Hohlräume stattfinden, die von vielleicht einer hochentwickelten Alien-Zivilisation da unten schon seit Ewigkeiten ihr Sweet Home aufgebaut haben. Ja, und da musst du natürlich auch irgendwie hinkommen, ne, mit deinem UFO. Ja. Und ich sag mal so, der Highway, vielleicht führt er ja da in der Nähe von dem Garten vorbei, von der Person, von der wir gerade gesprochen haben, wo so viele halt Sichtungen insgesamt sind, wo so viele Menschen gibt, die es halt viel gesehen haben, weil ich sag mal, die haben schon auch ihre Haupt-Ein- und Ausflugrouten. Und
ist das geregelt wie der Flugverkehr?
Also es ist jetzt auch eine sehr, sehr spannende Folge auf Ancient Aliens tatsächlich oder auf sogar einem anderen Bereich im History Channel, wie sich Wissenschaftler damit auseinandergesetzt haben, die UFO-Sichtungen aller Art, du kannst ja, also ne, wenn irgendeiner ein UFO meldet, Telefonnummer, Hotline, bliblablub, so, dann kannst du das sammeln und dann kannst du gucken, okay, sind da Ballungsräume, werden besonders viele UFOs eher in Goldbach gesehen oder werden besonders viele UFOs eher in Würzburg gesehen, ja, jetzt mal als Beispiel.
Ja.
Und dann kannst du das den Telefonnummern zuordnen und den der jeweiligen Locations zuordnen. Und wenn du das mal auf eine Karte projizierst, dann siehst du in gewisser Weise, wenn du jetzt überall einen Punkt hinmachen würdest von einem Anruf oder häufigen Anrufen, dann entstehen dadurch Ballungsgebiete oder auch Linien durch diese mehrfachen Punkte. Und an anderen Orten gibt es überhaupt keine Punkte. Jetzt nicht nur, weil da keine Menschen leben, sondern weil da, also obwohl da viele Menschen leben, gibt es da keine Punkte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Natürlich muss man das alles noch berücksichtigen mit, wie sind da die Zugänge, wissen alle Länder und Bürger auf unserem Planeten gleich viel, welche Hotline ich da anrufe. Aber grundsätzlich gehen Polizeieinträge oder diejenigen, die das halt bearbeitet haben und diese Grafik erstellt haben, die haben das mal mit berücksichtigt, soweit ich das weiß.
Okay.
Und dann kristallisieren sich gewisse Routen, Ballungsknäule und verschiedene Sachen raus und die, und jetzt halte ich fest, die wiederum sollen auch noch Ähnlichkeiten aufweisen mit gewissen Magnetfeldstrukturen auf unserem Planeten. Was so viel heißt wie, nutzen die UFOs, die da hin und raus fliegen, bestimmte planetarische Strukturen in Bezug auf Magnetfeld und Magnetanziehungskraft und Energiefeld, das ist so alles auf unserem Planeten rum haben, weil es da am Anführungszeichen am spritsparendsten ist, da rein und raus zu eiern oder sich da einfach mit der Technologie, die die haben, einfach anbietet, das zu tun. Also total spannend. Das ist so ein richtiges Gitternetz, das sich da über das ganze Planetengebiet aufzieht, wenn man einfach mal nur diese Telefonberichte und Meldungen nachgehen würde. Mhm. Das war schon, das ist auch sehr geil.
Sau interessant.
Ja, aber viel abgefahren ist natürlich, wenn sich herausstellen wollte, okay, das sind tatsächlich die ein oder anderen Zivilisationen, was ich ja auch schon mal in vorigen Folgen erwähnt habe, dass es da mehrere Quellen gibt, die nicht nur von UFOs erzählen, mit denen sie zu tun gehabt haben und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Außerirdischen, der in dem UFO da war, sondern tatsächlich auch mit Gruppierungen bestimmter Spezies, die eine Form von einer eigenen Lebenskultur oder Städten plus Dörfer plus weiß was ich alles, ja, in bestimmten Regionen unseres Planeten unter der Erdoberfläche angesiedelt haben. Und das ist auch nochmal aus dem Grund spannend, weil wir gerade da an der Ecke Florida sind und Amerika. Unser, ich habe schon wieder den Namen vergessen, da gibt es doch diesen etwas japanisch angehauchten Moderator.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ich weiß, was du meinst. Ja.
Frag mal deine künstliche Intelligenz da, wie der heißt, während ich noch weiter erzähle. Und der macht jetzt eine Tour. Der macht jetzt eine Tour in Amerika, die auch mega krass in der Presse und auch im Fernsehen in Amerika angekündigt ist, dass die jetzt, ich müsste jetzt glaube ich so im Juni oder sowas starten. Und rat mal, wo der die macht in Amerika.
In Florida.
Das wäre jetzt Antwort Nummer 2 gewesen, ja, aber noch Nevada? Spannender. Ja, im Grand Canyon.
Im Grand Canyon? Was ist denn im Grand Canyon schon wieder los?
Ja, und das habe ich mir auch gedacht. Und warst du auch im Grand Canyon, als du in Amerika warst?
Ja.
Ja.
Das aber schon ewig her.
Waren da bei dir auch schon die Schilder und diese typischen Warnhinweisschilder und jetzt neuerdings, dass keine Drohnen erlaubt sind, da entlang fliegen zu lassen?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Du meinst übrigens Michiokaku, glaube ich, heißt der. Michiokaku.
Jawohl, ja. Danke. Und nachdem dieser sogenannte JP, also dieser Militärtyp, der in Kontakt da steht, nicht nur von Florida erzählt hat, sondern auch von anderen Regionen Amerikas, scheint anscheinend mehrere zu geben, hat er darauf hingewiesen, da mal ein bisschen die Augen und Ohren offen zu lassen, was dieser Michu da jetzt nämlich demnächst machen wird, weil was eventuell sein kann, dass auch eine dieser verschiedenen außerirdischen Anführungszeichen Kolonien eventuell auch sich im Grand Canyon niedergelassen haben könnte.
Im Grand Canyon?
Genau, was noch crazier klingt, von dem was ich gerade erzähle. Wie gesagt, erstmal alles ohne Garantie, aber es ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass auf Anführungszeichen älteren Karten oder auch noch teilweise bei Google Maps die ein oder anderen Punkte und Hügel und Flüsse und Canyons in diesem Grand Canyon Bezeichnungen haben, die eigentlich eher an ägyptische Geschichten erinnern. Also da gibt es den Pharao Canyon und dann gibt es den Silver Diamond und lauter solche verschiedenen Canyon-Bezeichnungen, die eigentlich überhaupt gar nicht nach Amerika passen, also diese Betitelung, sondern eigentlich würdest du jetzt eher denken, okay, die Bezeichnung, die jetzt zu lesen sind, die könnten jetzt einfach mal irgendwie 60 Kilometer südlich von der Sphinx und von den Pyramiden sitzen, weil sie einfach eher so diese Namen haben.
Ja, aber...
Und er beschreibt, dass dann eventuell, oder dass auch schon sehr spannende Funde in diesem Grand Canyon gemacht wurden, die eigentlich eher in die ägyptische Szene passen. Also so Särge, Pharao, Statuen, Köpfe, Goldzeug, was da gerade alles so ein bisschen gesichtet wird und jetzt so ein bisschen in Absprache wohl mit den dortigen Kolonien. Eventuell vielleicht auch mal demnächst irgendwann an die Öffentlichkeit kommt. Ja? Dass wir jetzt gar nicht mehr so sehr gucken, nur in die Pyramidenebene, sondern dass wir sagen, oh, was gibt es da eigentlich noch Krasses auf anderen Stellen im Planet? Was gibt es da noch in Florida zu entdecken? Was gibt es im Grand Canyon zu entdecken? Was ist mit den über 2000 Pyramiden in den chinesischen und japanischen Ecken und so? Und ich glaube, das wird ein riesen Fass in den nächsten Jahren. Einfach so geschichtlich und archäologisch. Könnte das ein spannender Kram werden? Schauen wir mal.
Also als ich am Grand Canyon war, da stand da irgendwie nur auf eigene Gefahr und so weiter und so fort. Also jetzt nichts.
Bei mir stand da ein Schild.
Das war 2014, als ich da war.
Don't die today.
Siehste?
Fand ich schön. So als, nimm dir heute als Aufgabe bitte nicht zu sterben. Trink ein bisschen was. Nimm deinen Müll mit. Und lauf nicht zu viel und nicht zu lang.
Die Frage ist, an welchem Rim du warst. Warst du am South Rim, warst du am North Rim? Das ist natürlich so die Frage, ne? Die muss man.
Ja, ich war bei diesem ganz offiziellen Grand Canyon Point.
Ja, gibt's aber, der ist ja groß. Der Grand Canyon ist ja riesig. Es gibt ja Norden und es gibt Süden.
Ja, den südlichen Teil, dann bin ich so ein bisschen direkt da an diesem großen Visitor-Sender, einfach nur 5G-Minuten so Richtung ich wollte jetzt fast sagen, rechts, also Richtung Osten.
Das ist ja das Schöne an Amerika, man muss halt nicht, man muss immer nirgendwo hinlaufen, man kann überall hinfahren.
Ich bin auch mal ein Stückchen runtergelaufen.
Ernsthaft?
Nur ein Stückchen, es war nicht so heiß, wir hatten entspannte 22 Grad, da ging das wirklich.
Okay, gut, weil eigentlich ist er da, boah, nee. Wenn du da siehst, wie sie da alle runter sich quälen und so.
Das ist brutal. Das ist schon, ja.
Es ist.
Aber es ist beeindruckend. Und ich denke mir so, hey, da drüben ist gerade ein Schacht. Hier vorne ist gerade eine Höhle. Da hinten geht's bestimmt auch nochmal weiter. Geschweige denn von dem, was da alles da unten noch sein könnte, wo keine Wege entlang führen. Und hier und da ein Traller, dann ich denke mir so, jetzt mal mit der Drohne dahin fliegen und mal reingucken. Ah, nee, ist verboten. Ja, und lauter solche Geschichten, also das finde ich schon.
Ich kann mir vorstellen, dass es verboten ist, dass jeder einfach seine scheiß Drohne auspackt, weil es den Leuten auf den Sack geht. Also mir geht das ja
auch, davon
gehe ich mal fast aus, dass es so.
Ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, dass man da noch einiges entdecken kann demnächst. Es gab ja mal eine Zeit lang Minenarbeiten da, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Und die wurden dann aber auch irgendwann abgebrochen, so aus heiterem Himmel. Da wurde einfach der Stempel drauf gemacht, so jetzt ist gut, jetzt ist es ein Nationalpark, jetzt wird hier nichts mehr. Und ne, und wer hier noch irgendwas machen will, der muss übrigens erstmal seinen Personalausweis und hier und aktenkundig. Und
die wenigsten Amis haben einen Personalausweis. Ich würde noch mal kurz nach Florida zurückkommen.
Ja.
Nach, wie heißt das Nest doch gleich, Gulf Breeze. Und zwar gibt es da noch ein paar interessantere Geschichten. Und zwar gibt es noch mehr Sichtungen da. Und zwar ein etwas großes, graues, ovales und stilles über Baumkronen hat man gesehen. Und zwar waren das Art und Mary Hulford, das sind ebenfalls Anwohner. Und sie haben ebenfalls keine Erklärung über das, was sie da sahen. Und sie stimmen dem Walter zu, ey, hier war was. Dann gibt's einen 12-Jährigen und sein Dad, Jeff Thompson heißt der, die am 8.2.89 10 Minuten lang vom Haus aus in Tiger Point, das wird so ein Nest nebenan sein, ein Boot beobachteten und so ein Boot, was irgendwie da gar nicht hinpasst, und dann wollten sie es beobachten mit der Taschenlampe und so haben sich halt genähert der ganzen Geschichte, und das war ganz komisch, weil dieses Boot hat gar kein Geräusch gemacht, als es sich über das Wasser bewegte.
Alright.
Und am gleichen Tag gab es noch eine Sichtung von mehreren Militärjets, die irgendetwas jagten.
Das kennen wir doch. War das nicht neulich irgendwie in der Presse? Da war es am Ende ein chinesischer Luftballon
gewesen. Ja. Und dann gab es noch eine Gruppe von 13 Menschen haben dann ein rosa beleuchtetes Objekt und gesehen, was ein Muster blinkte die ganze Zeit, und man kann es nicht identifizieren. Sie konnten nicht wissen, was will das, spricht es mit uns, will es uns was sagen, was ist es, und dann war es weg. Und dann gab es noch 8 Hubschrauber, die gesehen wurden, die ebenfalls etwas verfolgten, und die Marine und alles, die streiten alles ab. Angeblich wäre da nichts gewesen, aber die ganze Gemeinde hat Hubschrauber, Flugzeuge und alles direkt nach den Vorfällen gesehen. Also es ist eine sehr spannende Geschichte, was daraus möglich geworden ist, weiß man nicht.
Es ist halt auch zu vermuten, dass jetzt durch dieses neue Gesetz, was ja jetzt aufgestellt wurde, für die Militär, fürs Militärpersonal, das in solchen Projekten involviert ist, die haben ja, wenn man dem ganzen Glauben schenken möchte, alle unterschrieben, dass sie die Klappe halten und dafür bei diesen krassen Projekten halt mitmachen. Ja? Und deshalb gibt es da halt viele, die einfach auch aus rechtlichen Gründen einfach die Klappe halten müssen. Und das hat vielleicht auch Vor- und Nachteile, wie dem auch sei. Dieses neue Gesetz erlaubt dem einen oder anderen Militär, in Anführungszeichen, Menschen, jetzt diese Geschichten erzählen zu dürfen, auch in der Presse, ohne dass sie damit rechnen müssen, ins Gefängnis gehen zu müssen oder irgendeine Form von rechtlichen Strafen zu bekommen. Das hat ja auch mit unter anderem dieser Dr. Stephen Greer ins Land gesetzt. Wäre es natürlich spannend, dann doch vielleicht zu hören, ob diese ein oder anderen Marinefuzzis ja doch vielleicht jetzt öfter mehr und mehr an die Presse kommen, und dass wir damit rechnen können, dass dass jetzt auch bei der nächsten größeren Press Conference, die ja jetzt im Juni wieder stattfindet, die auch wiederum Ähnliches aufgezogen wird wie das damalige Press Club Event 2001. Es ist quasi Press Club Event 2023 2.0. Es wird ähnlich aufgezogen sein, bei dem diesmal viel mehr Militärpersonal dabei sein soll, aufgrund eben dieser Tatsache, dass es jetzt diese neue Gesetzgebung gibt, womit nicht mehr so viele Angst haben müssen, ihren Job zu verlieren oder ins Gefängnis gehen zu müssen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das halt weitergeht, weil wir haben ja schon wieder Ende Mai und der Juni und der Juli ist ja quasi um die Ecke und da bin ich einfach mal wirklich gespannt, was da dabei dann rauskommt.
2029 ist ja die neue Zahl, die auf einmal im Raum schwebt und Wissenschaftler sagen 2029, da haben wir den ersten Kontakt. Das ist aber ein Thema, worüber ich mit euch dann sprechen möchte in der nächsten Hauptfolge. Zum Abschluss noch, lieber Paul, The X-Files, Akte X, wie der deutsche ProSieben-Zuschauer gerne sagt, da wird das auch erwähnt, diese Gulf Breeze-Geschichte. Und Fox, Fox sagt Dana Scully gegenüber, ich zitiere mal, das erste Mal, als er die Fotos sah, wusste er, dass es Fälschungen waren.
Okay, krass, ey, das ist schon, ey. Das haben die echt in der Akte X-Folge mit aufgenommen, dieses Thema? Mhm. Also diesen Classic Akte X gefolgt, das ist
ja
abgefahren.
Ja.
Also wirklich abgefahren. Aber na gut, dann sind wir ja, da sind wir ja mitten im Thema.
Das und, ist vor allem auch nochmal spannend, weil es auch eine Zeitung hat versucht, das nachzustellen und hat ein Fake-Foto gemacht. Und die haben das versucht nachzubauen, das Originalbild. Und ja.
Ich kann eigentlich echt nur jedem empfehlen, wenn doch mal irgendeiner tatsächlich in Amerika rumlungert und in der Nähe von Las Vegas ist.
Deine Verbindung ist gerade wieder schlecht, Paul. So, nochmal. Deine Verbindung ist wieder schlecht. Das ist doch nicht zu glauben. Oh, hast wieder WLAN angemacht, ne?
Nö, eigentlich alles im grünen Bereich.
Du wolltest eigentlich sagen, wenn ihr mal in der Nähe von Las Vegas seid, dann nehmt ihr einfach mal den Extraterrestrial Highway, tankt vorher voll, nehmt euch eine Flasche Wasser mit, da kannst du ja warm werden. Und dann fahrt ihr einfach mal hoch zu Area, sprich nach Rachel und geht ins Alien Inn. Esst da den Alien Burger, der ist wirklich sehr gut. Und,
ist richtig.
Und trinkt dann kaltes Bier. Haltet euch ein bisschen da draußen auf, setzt euch mal raus, dann ist ein runder Tisch, da kann man sitzen. Die Conny ist da, glaube ich, die Chefin. Der ihr Sohn ist auch immer da. Habt mit denen einen tollen Talk. Also ich muss sagen, das ist fantastisch da.
Guckt euch mal die Fotos dort
an. Guckt euch die Fotos an und sucht den 20-Dollar-Schein von mir und vom Stenger, der da links an Dresen oben an der Kasse, in Nähe der Kasse hängt. Da kann man auch schön Merchandise kaufen übrigens. Also
hey, apropos Merchandise, haben wir da eigentlich auch noch was?
Ja, unser Shop, aber da passiert gerade wenig. Ja, da müssen wir uns
da
vielleicht
müssen wir mal. Da müssen wir auch mal wieder von Hörern gehen. Wir müssen noch mehr auf Instagram mal was machen, haben die gesagt.
Ja, wir müssen ein bisschen mehr auf Instagram machen. Deine Verbindung ist schlecht, richtig schlecht, Paul. Das heißt, wir schließen den Case.
Okay, okay.
Und bleib aber nochmal in der Leitung nach dem Jingle, ja? Ich muss dir
ja, und die anderen natürlich auch. Ich bin gespannt, was du noch zu erzählen hast.
Ja, wir hören uns bald wieder, ihr bei Alarm. Eine wilde Folge. Wir hören uns bald wieder. Und wie auch immer gilt hier, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut. Unterhalten.
Ciao, vielen Dank. Ciao. Ciao.